bisschen was zum Hintergrund. Der Keynesianismus ist entstanden ab 1936. Da hat John Maynard Keynes, ein britischer Professor an der Universität in Cambridge, der vorher gearbeitet hat im Finanzministerium. Er war zum Beispiel dabei beim Friedensschluss oder beim Aushandeln des Vertrags von Versailles über den Frieden im Ersten Weltkrieg und hat damals sich dann verabschiedet vom Finanzministerium mit den Worten, dass dieser Friedensvertrag eher eine Grundlage wäre für einen neuen Krieg, weil die Bedingungen gar nicht einzuhalten sind, was durchaus prophetisch war. Dann war er politischer Berater der Liberaldemokraten, einer immer nur mit wenig Abgeordneten oder heutzutage mit sehr wenig Abgeordneten im Parlament vertretenen Partei. Zwischendrin gab es da mal stärkere Faktoren. Also er wusste, wie tickt die Verwaltung des Staates, er wusste, wie tickt die Politik. Dann war er ein sehr, sehr erfolgreicher Spekulant an der Londoner Börse. Vor allem mit festverzinslichen Wertpapieren, aber auch mit Aktien. Das heißt, er war für die Unternehmen absolut akzeptabel, weil er den nötigen kapitalistischen Stallgeruch hatte und keinen Gewinn ausweicht sozusagen. Und dann das Letzte war eben, dass er durch diese Professur in Cambridge, das ja zusammen mit Oxford immer so die oberste Liga ist, in Großbritannien, dass er dadurch dieses nötige akademische Know-how hatte. Und es haben zur selben Zeit, so ab Ende der 1920er Jahre, ganz speziell aber Anfang der 1930er Jahre, nachdem in den USA ja 1929 diese Weltwirtschaftskrise begonnen hatte mit dem Zusammenbruch der Börsenkurse in New York, haben andere auch begonnen, Theorien zu entwickeln, die auf die Nachfrageseite der Wirtschaft schauen. Aber seine hat sich durchgesetzt und meines Erachtens hat es vor allem gelegen daran, dass er eben auch wusste, wem er wie seine Theorie verkaufen muss. Die keynesianische Theorie ist nach ihrer Veröffentlichung praktisch die wirtschaftspolitische Bibel geworden, bis weit in die 1970er Jahre hinein. Dann hat man sie so ein bisschen zum Altpapier gebracht und hat sich wieder auf die angebotsorientierten Theorien besonnen. Da kam dann besonders der Monetarismus zum Zuge. Diese angebotsorientierten Theorien haben dann relativ stark dominiert, so bis 2005, 2006 in etwa. Dann kam so eine keynesianische Renaissance. Und zwar vor allem deshalb, weil man 2009 und in Amerika schon ein bisschen früher gar nicht wusste, wie man sich anders helfen sollte, um die am Boden liegende Wirtschaft infolge des amerikanischen Immobilienmarktes und der daraus resultierenden weltweiten Finanzkrise, wie man eigentlich diese Wirtschaft irgendwie wieder auf die Füße stellen sollte, wenn nicht mit keynesianischen nachfrageorientierten Konzepten. Und ja, diese Renaissance war nicht überall, sie war auch nicht überall, wo sie dann stattgefunden hat, von langer Dauer. Das, was wir de facto beobachten können in der Wirtschaft, in der Wirtschaftspolitik, ist in den letzten, ja, ich würde mal sagen, 20, 25 Jahren ein ständiges Hin und Her des Pendels. Mal mehr Optimismus, mal mehr Pessimismus, mal mehr Gleichgewichtstheorie, mal mehr Ungleichgewichtstheorie, mal mehr Monetarismus, neue klassische Makroökonomik, mal mehr Keynesianismus, neue keynesianische Makroökonomik. Also das ist ein ständiges Hin und Her. Man könnte es auch für die Wirtschaftswissenschaften noch etwas unangenehmer ausdrücken. Es ist ein ständiges im Kreis marschieren, weil keine der beiden Doktrinen überzeugend nachweisen kann, dass sie die Wahrheit gepachtet hat. Natürlich behaupten es beide. Ja? Keine Frage. Und auch ihre Anhänger, ihre jeweiligen, sind überzeugt, dass die eine Theorie viel, viel mehr Sinn macht als die andere. Aber so richtig beweisen, ohne jegliche Möglichkeit, die Zahlen oder Zusammenhänge auch anders zu interpretieren. So richtig beweisen können sie es nicht. Und deswegen will ich auch nicht euch irgendwas vermitteln, ja, dass das eine richtig ist, das andere falsch ist, sondern ich will euch darstellen, wie diese Anhänger der jeweiligen Theorien denken, warum sie zu ihren Schlüssen kommen und warum es für sie die einzig wahre Anschauung ist. Ob ihr euch dem anschließt, einer der beiden Theorien, das bleibt euch überlassen. Aber ihr müsst euch immer vor Augen führen, es werden irre Summen Geld verbraten, wenn die Ökonomie in einer deutlichen Schieflage ist, um sie wieder aufzurichten. Und da meine ich, stellt sich schon für jeden Staatsbürger und damit auch für euch die Frage, sind diese Seile, Hebel, Rollen und was auch immer man benutzt zum Aufrichten, sind es die, die ich auch benutzen würde? Oder könnte man das Ganze nicht viel billiger, einfacher, weniger schwierig und so weiter haben, indem man ein anderes Konzept benutzt? Und das heißt wiederum in der Folge nichts anderes, als ihr müsst euch darüber klar werden, ob ihr für euch persönlich diese marktoptimistischen oder die marktpessimistischen Theorien richtiger findet. Und ich freue mich riesig, wenn ihr euch da auf eine Seite schlagt. Und ich versuche das auch immer zu begünstigen, indem ich in der Klausur eine Frage drin habe, sag doch mal, was du für eine Ansicht dazu hast, und dann sag auch mal, wie du denn aus dieser Situation heraus mit dem umgehen würdest. Oder sag mal, wenn du deine Ansicht vertrittst, was würdest du denn den anderen entgegnen, die nicht deiner Meinung sind und so. Das ist mir wichtig. Ihr sollt eine Position beziehen und ihr sollt eure Position auch verteidigen können. Ihr sollt eure Position auch soweit möglich begründen können. Das ist mein Ziel für dieses Semester. Und ein weiteres Ziel, dass ihr das, was wir in diesem Semester machen, insbesondere auch dieses dritte Kapitel, dass ihr das im Hinterkopf behaltet für das fünfte Semester. Dort werdet ihr es wieder brauchen. Spätestens. So, jetzt schauen wir mal rein. Was meckert denn der Keynes rum am klassischen Modell? Er sagt, die Annahmen, die hier getroffen werden, sind viel zu optimistisch. Er sagt, auf dem Kapitalmarkt haben wir keinen Preismechanismus, auf dem Arbeitsmarkt vielleicht. Was aber auf jeden Fall nicht möglich ist für die Politik, ist, einen vollkommenen Markt zu schaffen. Also selbst für den Fall, dass ich Keynes Unrecht hätte und es gäbe doch diesen funktionierenden Preismechanismus, dann braucht er viel zu lange, um aus einem Ungleichgewicht ins Gleichgewicht hineinzuschieben. Und er hat es dann mal so formuliert, das juckt dann keinen mehr, ob wir in ferner Zukunft von selber ein Marktgleichgewicht haben werden, denn in the long run we're all dead. Also auf diese lange Sicht, die das braucht, eurer Meinung nach, wenn es den vollkommenen Markt nicht gibt, auf diese lange Sicht hin sind wir eh tot, da kann uns das scheißegal sein. Und ich habe euch ja gesagt, er hat gewusst, wie die Politik denkt und spielt. Er hat das insbesondere natürlich auch für dieses Publikum gesagt, denn der Politiker hat ja in dieser Zeit auch immer wieder mal Neuwahlen. Und dieses in the long run we're all dead, das kann der Politiker durchaus auf sich beziehen. Wenn er ewig warten muss, bis eine Wirtschaftskrise sich wieder ausgebügelt hat, dann ist er in der Zwischenzeit politisch tot. Weil das Publikum diese irren Wohlfahrtsverluste nicht hinnimmt. Das war auch etwas, das er gerne illustriert hat mit den US-Wahlen. Da gab es 1932 eine Wahl in den USA, Präsidentschaftswahl. Und der vorherige alte Präsident hieß Hoover und hat wieder kandidiert. Nachdem ist dieser Hoover-Staudamm benannt. Nicht der Staubsauger. Dieser amerikanische Präsident hat eben gesagt, das können wir abwarten, bis sich die Wirtschaft wieder von selber regelt. Ja, kein Grund zur Panik, die Märkte können das von selber regeln. Naja, die Bevölkerung hat ihm nicht recht gegeben, hat ihn nach etwa 2 Jahren abwarten, ob die Märkte das von selber regeln, aus dem Amt gekickt. Und als Nachfolger kam dann Roosevelt an die Macht. Und Roosevelt hat als erstes verkündet einen New Deal, einen neuen Vertrag mit der amerikanischen Bevölkerung. Nämlich, dass er sie nicht warten lassen will, sondern dass er bereit ist, den amerikanischen Staat in großem Umfang zu verschulden, um damit Arbeitsbeschaffungsprogramme, sprich Nachfrage, auf die Märkte zu bringen. Ja, zum Beispiel diese ganzen Interstates zu bauen, das was wir ja, als Bundesstraßen oder dann später auch als Autobahnen bezeichnen würden. Dieses Netz an Interstates, das gab es vorher in der Art und Weise nicht. Das war seine Idee, dass er das baut als einen Impuls für die amerikanische Wirtschaft. Und dann wurde sehr schnell allerdings Roosevelt zurückgepfiffen vom obersten Gerichtshof, der gesagt hat, das geht so nicht, dass du da so viel Kredit aufnimmst. Das ist so von der Verfassung nicht gedeckt. Ich weiß nicht ganz, ob damals die Verfassungsparagraphen anders formuliert waren oder ob es nur darum ging, dass er nicht eine ausreichende Zustimmung vom Kongress hatte für die Kreditaufnahmen. Das kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall wurde er da zurückgepfiffen. Allerdings hat sich das dann auch sehr schnell von selber erledigt. Einerseits ist nämlich plötzlich dieser Optimismus entstanden in der amerikanischen Bevölkerung, dieses Ja, wir schaffen das. Und zum Zweiten kam natürlich auch der Zweite Weltkrieg mit seinen riesigen Nachfrageschüben für die amerikanische Wirtschaft, was Rüstungsmaterial, Nahrungsmittel und so weiter angeht. So, schauen wir auf die Grundannahmen. Ja. Wiederum vom Modell her zunächst kein Ausland, kein Staat. Später aber werden wir sehen, wir brauchen den Staat als Marktteilnehmer. Haushalte maximieren Nutzen, Unternehmen gewinnen, Staat das Gemeinwohl, nichts Neues. Genau das gleiche wie bei den Marktoptimisten. Dann hier jetzt diese keynesianische Aussage. Auf dem Kapitalmarkt auf jeden Fall haben wir mal keinen Preismechanismus. Warum? Es gibt ja diese 3 Bedingungen des Preismechanismus. Die erste ist, Angebot und Nachfrage werden vom gleichen Preis beeinflusst. Das zweite ist, auf ein Mengenungleichgewicht reagiert tendenziell der Preis. Das dritte ist, auf eine Preisänderung reagieren die Mengen tendenziell gegenläufig. So, das sind diese 3 Bedingungen. Und Keynes sagt, die erste Bedingung, nämlich Angebot und Nachfrage reagieren auf denselben Preis, diese erste Bedingung, die ist verletzt. Die hat der Kapitalmarkt aus unserer Sicht nicht. So, dann haben wir eine Annahme zu zur Möglichkeit, einen vollkommenen Markt zu bekommen. Keynes sagt, das ist unmöglich. Einer der wesentlichen Gründe dafür ist, dass die Preise langsam reagieren. Und wenn die Preise langsam reagieren, dann ist auch die Mengenreaktion langsam und dann dauert eben diese Anpassung in Richtung Marktgleichgewicht, wenn sie denn überhaupt automatisch funktionieren würde, die würde dann viel zu lang dauern. So, dann sagt er, das Verhalten der privaten Haushalte ist anders. Ich soll nicht zuerst überlegen, wie viel kann ich da irgendwie noch dazu verdienen und muss ich nicht noch mehr sparen und wie viel kann ich mich noch einschränken und so weiter. Sondern die überlegen zuerst, auf wie viel Konsum habe ich denn Lust? Da muss man so ein bisschen im Hintergrund das Laufen haben, so als Kinofilm, Großer Gatsby oder so, wer von euch das vielleicht gesehen hat. Die 20er Jahre, ja, die werden ja in Deutschland gerne als die goldenen 20er bezeichnet und in Amerika als die Roaring Twenties. Golden waren sie nur für einen relativ kleinen Teil der Bevölkerung. Andere Teile der Bevölkerung haben in dieser Zeit massiv mit dem Überleben gekämpft. Aber das, was unverkennbar war für alle Teile der Bevölkerung, das war Konsumlust, Konsumfreude. Und dieses Metaphysische, das die Angebotstheoretiker als Hintergrund hatten, noch zu Zeiten 1920er Jahre oder so, oder insbesondere vorher, dieses Metaphysische, das wurde zurückgedrängt, also dieses Gott Wohlgefallen und so weiter. Warum? Eine Antwort darauf gibt die Lektüre von Ernest Hemingway. Er war ja ein Schriftsteller, ein Romanschriftsteller und hat auch etliche Romane geschrieben über die Zeit des Ersten Weltkriegs. Und er gilt so als der Exponent dessen, was man The Lost Generation nennt in der Literatur, vor allem in der amerikanischen Literatur. Die verlorene Generation, verloren deshalb, weil diese alten Gewissheiten, es gibt einen Gott und er kümmert sich um uns und so weiter, weil das in dieser Knochenschinderei auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges für die verloren gegangen war. Und das hat auf der anderen Seite dann eben zu diesem Konsumrausch geführt, um das zu übertünchen, diesen Verlust der inneren Gewissheit. Und das kommt also hier so als philosophischer Hintergrund mit hinein. Naja, und dann ist ganz wichtig beim Konsum, der hat nicht eine feste Obergrenze, sondern diese Obergrenze, die schwankt mit dem Einkommen. Je mehr ich verdiene, desto mehr zeige ich auch den Leuten, dass es mir gut geht. Ja, ich kaufe mir ein Auto, kaufe mir eine Villa, hab Bedienstete und so weiter, als Zeichen, dass es mir gut geht. Ich lasse es mir gut gehen, ich genieße das Diesseits. Deswegen also gehen wir davon aus, dass wenn das Einkommen wächst, dass dann der Konsum auch wächst. Und nicht irgendwann bricht es ab und nichts mehr ist. Ja? Die Frage ist, wie stark wächst er? Ist das 1:1? Oder weniger als 1, das muss man dann mal rausfinden. So, die Haushalte wollen ihren Nutzen maximieren, aber jetzt haben wir wieder einen Unterschied zum klassischen, nämlich Geld hat eine Vermögensfunktion, Geld ist nicht nur das Schmiermittel für Handel, das ich also nehme für den Warenaustausch, nicht Schmiermittel im Sinne von Bestechungsgeld, sondern einfach damit der Handel einfach wird, sondern Geld hat eine Vermögensfunktion und deswegen macht die Aufbewahrung von Geld, selbst dann, wenn ich dafür keine Zinsen kriege, absolut Sinn. Im Normalfall ist es so, dass wir zum Sparen verleitet werden durch den Zinssatz. Aber weil wir ja gesagt haben, wir entscheiden zuerst über den Konsum, und da können wir beliebig entscheiden zwischen 0 und 100% unseres Einkommens, was wir da rausnehmen. Ja, wer will uns da irgendwelche Vorschriften machen? Wir können bis zu 100% unseres Einkommens verkonsumieren. Wenn wir jetzt sagen, oh, 90% vom Einkommen reicht mir, dann heißt es, die anderen 10% werden gespart. So, wenn jetzt da die Unternehmen kommen und sagen, ich will keinen Kredit, kriegst keinen Zins. Was sagen die privaten Haushalte? Ist mir doch egal, ja? So wie ihr das früher vom Kinderspielplatz kennt. Dann warte ich eben einfach ab. Bewahre das Geld so auf und warte ab, bis es dafür mehr Zins gibt. Irgendwann braucht ihr Unternehmen wieder mehr Kredit. Und dann seid ihr auch bereit, mehr dafür zu bezahlen. Und dann könnt ihr das Geld haben. Vorher kriegt ihr es nicht. Ich bin noch nicht blöd und konsumiere mehr, wenn ich ohnehin schon mein Nutzenmaximum aus Konsum erreicht habe, das mit diesem Einkommen möglich ist. Ich glaube, dass da beim einen oder anderen im Hinterkopf schon diese Feuerwehr-Sirene losgeht, ja, so richtig durchdringend. Da ist Gefahr im Verzug. Und genau das ist es. In dem Moment, wo die privaten Haushalte bereit sind, ohne Zinsen zu sparen, in dem Moment, wo sie dazu bereit sind, gibt es keinen Grund mehr zu der Annahme, dass der Gütermarkt ständig geräumt ist. Ganz, 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 ganz wichtig. So. Jetzt haben wir gesagt, okay, das mit dem Sparen, das ist jetzt so, das ist praktisch die Restmenge des Einkommens, die die privaten Haushalte nicht verkonsumieren. Also Sparen ist eine Funktion von Einkommen und Konsum und von nichts anderem. Nicht mehr vom Zins. Der Zins entscheidet nur noch darüber, in welcher Form das gespart wird. Ob ich das als Kredit weitergebe an jemand anderen oder sage, für die Banutscherl oder für gar nichts oder sowas, kriegst du den Kredit von mir nicht. Ja, da lege ich das Geld lieber so auf Seiten. Das ist die Frage nach der anderen Marktseite. Die andere Marktseite waren ja die Unternehmen und ihre Investitionen. Wir haben ja schon gehört, der Keynes sagt, am Kapitalmarkt gibt es keinen Preismechanismus, weil kein einheitlicher Koordinationsmechanismus da ist. Das heißt, wir haben unterschiedliche Antriebe für Angebots- und Nachfrageseite. Ja, also was ist denn dann bitte der Antrieb für die Nachfrageseite auf dem Kapitalmarkt, also für die Unternehmen? Das ist okay, was denn wohl, oder? Die Investition kaufst du ja heute und dann benutzt du das Investitionsgut über mehrere Jahre. Und über diese mehreren Jahre hinweg verdienst du dir das Geld zurück. Also ist es doch nur logisch, wenn ich hergehe und sage, diese zukünftigen Gewinnaussichten, die sind wichtig. Da haben wir da oben, die Unternehmen maximieren ihren Gewinn. Also sind hier die zukünftigen Gewinnaussichten wichtig. Ja, und wenn ich mir dann die Frage stelle, ja, wie ist es jetzt mit den zukünftigen Gewinnaussichten? Dann fällt mir als erstes ein, hey, wenn die privaten Haushalte hier auch zinslos sparen, dann ist ja der Markt nicht immer geräumt. Das heißt, dieses komische Sesche Theorem gilt dann nicht. Und wenn das Sesche Theorem nicht gilt, dann heißt das nichts anderes, als dass es sein kann, dass ich in Zukunft nicht alles, was ich produziere, loswerde. Also dass wir vielleicht kein Gleichgewicht auf dem Gütermarkt haben. Ja, und wie schätze ich jetzt das ein, wie meine Aussichten in der Zukunft sind, wenn das denn so ungewiss ist? Und da sagt Keynes, das ist der Instinkt des Unternehmers, ja, dieses Gefühl. Dieses je ne sais quoi, dieses savoir-vivre, nicht savoir-vivre, sondern savoir-faire des Unternehmers, dass er also aus seinen Erfahrungen heraus die Situation einschätzt. Das kann richtig oder das kann falsch sein, aber er macht es halt so, dass es aus seinen Erfahrungen heraus einschätzt. Und das hat er mit diesem Stichwort Animal Spirit bezeichnet, ja, dass die Unternehmer hier so eine subjektive Entscheidung treffen und diese subjektive Entscheidung, die führt also dazu, ob sie sagen, ja, ich investiere jetzt nochmal, weil ich glaube an die Zukunft, oder na, ich halte mich jetzt zurück mit Investitionen, weil die Zukunft sieht mir nicht so rosig aus. Und dementsprechend investieren sie mehr oder investieren weniger. Wenn wir das also nochmal zusammenfassen, dann haben wir die Situation, dass für die privaten Haushalte die Höhe der Ersparnis schwerpunktmäßig abhängen von ihrem gegenwärtigen Einkommen. Und für die Unternehmen von ihrem zukünftigen Einkommen, beziehungsweise korrekter gesagt von ihren zukünftigen Gewinnen. Und diese Geschichte mit gegenwärtiges Einkommen und zukünftige Gewinne, das sind halt nun mal zwei unterschiedliche Paar Stiefel. Ja? Aus dem heraus, dass ihr jetzt vom Bildschirm schließt, kann ich ja nicht schließen, was ihr unmittelbar anschließend machen werdet. Ja? Werdet ihr joggen gehen, werdet ihr die Bücher lesen, werdet ihr mit euren Freunden kommunizieren, werdet ihr was Gutes zum Essen kochen, völlig unklar. Ja, ich kann nicht aus dem gegenwärtigen Einkommen auf die zukünftigen Gewinne schließen. Und das heißt, dass Angebot und Nachfrage von zwei unterschiedlichen Faktoren abhängen auf dem Kapitalmarkt und dass mindestens einer dieser Faktoren eine völlig subjektive Einschätzung ist. Ja, das gegenwärtige Einkommen, okay, das liege ich irgendwo auf der Abrechnung. Ja, aber den zukünftigen Gewinn, den kann ich nirgendwo ablesen. Sondern das ist wirklich nur ein subjektiver Eindruck. So, das ist das, was man vorweg wissen muss. Dann schauen wir uns mal so ein keynesianisches Modell an. Wir haben als erstes natürlich mal das gleiche Grundbild, ja, bloß mit unterschiedlichen Aussagen auf den Faktormärkten, auf dem Arbeitsmarkt, sagen wir. Ja, mag schon sein, dass da einen Preismechanismus gibt, aber es gibt keinen vollkommenen Markt. Da gibt es diese Sticky Prices, also diese langsam reagierenden Preise. Und auf dem Kapitalmarkt, sagen wir, da gibt es gar keinen Preismechanismus. Weil Sparen und Investitionen unterschiedlich zustande kommen, von unterschiedlichen Dingen abhängen. So. Warum ist der Arbeitsmarkt nicht geräumt? Naja, die Gleichgewichtsfindung dauert zu lange, weil die Reaktionen so zäh sind, insbesondere sind die Reaktionen zäh, weil die Preise sich lange nicht ändern. Ein Grund aus modernen Zeiten, den man dafür anführen kann, sind Tarifverträge, die ja oftmals dann auch eine Laufzeit haben von 2 oder 3 Jahren und dementsprechend lange die Nominallöhne auf einem Niveau fixieren. Und die Mengenreaktion kann auch verlangsamt sein. Beispiel aus Deutschland oder Frankreich sind immer die langen Kündigungsfristen. Ja. In den USA ist das nicht so, da ist das mehr Hire and Fire, aber die Preisstarrheit haben wir dort auch noch. Die Post-Keynesianer, das ist sozusagen etwas radikalere Variante des Keynesianismus, die haben gesagt, da gibt es ja auf dem Arbeitsmarkt keinen Preismechanismus und sowas. Also das ist die Verschärfung, aber die brauchen wir gar nicht, diese Verschärfung. Ja, es reicht schon für ein Ungleichgewicht auf den Märkten, das spürbare Auswirkungen in der Wirtschaft hat, wenn nur der vollkommene Markt nicht funktioniert. So, hier haben wir diese Geschichte mit dem vollkommenen Markt. Nochmal, die Haushalte sparen in Abhängigkeit von ihrem Einkommen das, was sie nicht verkonsumieren. Weil sie aber zuerst den Konsum festlegen in beliebiger Höhe vom Einkommen, deswegen haben sie keinen Anreiz, da in irgendeiner Art und Weise weniger zu sparen, falls die Unternehmen nicht alles abnehmen wollen. Und die Investitionsgüterkreditnachfrage der Unternehmen richtet sich nach den Gewinnerwartungen der Unternehmen. So, jetzt schauen wir also mal. Wenn wir, ich muss jetzt wieder in den Präsentationsmodus gehen zunächst einmal. Wir gehen also davon aus, dass wir am Anfang mal ein Gleichgewicht haben. Jetzt wird es gestört. Und zwar dadurch, dass die privaten Haushalte beschließen, dass sie mehr sparen wollen. Warum auch immer, ja, wir haben vielleicht gerade den Bock auf Konsum ein bisschen verloren, was was auch immer. Sie wollen mehr sparen. Gleiches also wie vorhin am Start, die Planung. Aber was passiert jetzt, wenn Sie mehr sparen wollen? Ja, Sie haben den Konsum reduziert, das Sparen ausgeweitet, vom Angebot her. Jetzt sagen die Unternehmen, nee, wir sehen da keine so tollen Zukunftsaussichten, wir wollen nicht mehr investieren und haben deshalb auch keinen höheren Bedarf an Investitionskrediten. Dann zucken die privaten Haushalte nur mit der Schulter und sagen, weil, wenn es das nicht wollt, dann wollt es das nicht. Wir sind auf den Zins nicht angewiesen. Wir sparen das Geld einfach mal zinslos. So, was heißt das? Das heißt, dass von dem Wert, der an Gütern von den Unternehmen produziert wurde und der dann danach als Einkommen ausbezahlt wurde an die privaten Haushalte, ja, und diese Grundsatzaussage, Faktoreinkommen gleich Wertschöpfung, ändert sich ja nichts. Von diesem Wert geht ein Teil zurück über Konsum, geht ein Teil zurück über Investitionen und dann bleibt aber noch ein Teil, der nicht zu Nachfrage wird. Das heißt, bei den Unternehmen bleibt etwas im Lager übrig. Unverkäufliche Ware. Jetzt kommt die Überlegung, wenn da jetzt unverkäufliche Ware ist, das heißt ja, dass die Unternehmen zu viel produziert haben, dann werden sie also nächstes Jahr weniger produzieren, das heißt weniger Einkommen, das heißt weniger Konsum, heißt wahrscheinlich auch weniger sparen, aber die sparen ja beim Konsum auch. Also das kann sehr schnell in eine abwärts gerichtete Spirale führen, die dann also nichts anderes wäre als das, was wir als Teufelskreis bezeichnen. Jetzt fragen wir mal rum, so gesamtwirtschaftliche Verantwortung und sowas. Ja? Ihr privaten Haushalte, wollt ihr nicht einfach ein bisschen mehr konsumieren? Nehmt euch ein Beispiel an den Marktoptimisten, die machen das ja auch. Sagen die privaten Haushalte, siehst du den Radlfahrer da, ja? Denn wir haben ja schon aufgrund vom Einkommen unseren maximalen Konsum gewählt. Ja? Maximaler als maximal geht ja gar nicht an. Was soll uns das denn bringen? Sollen wir das positiv finden, dass wir kotzen müssen, wenn wir beim Frühstück statt 3 Semmeln meinetwegen 6 reinstopfen aus gesamtwirtschaftlicher Verantwortung? Das kann es ja wohl nicht sein. Also hau ab. Dann gehen wir zu den Unternehmen und sagen, gesamtwirtschaftliche Verantwortung, ja, ihr werdet doch im nächsten Jahr dann nur mal weiter nach unten kommen und so weiter und so fort. Das kann doch gar nicht sein. Seht ihr ja nicht, wie schlimm das ist. Sagen die, ja, das mag schon sein. Aber wo kriege ich denn bitte die Gewinne her, mit denen ich das rechtfertigen kann, dass ich jetzt da Kredite aufnehme, die ich dann auch wieder zurückzahlen muss? Soll ich vielleicht auch die Restgewinne, die ich jetzt für mich sehe, wenn ich nicht investiere, soll ich auf die auch noch verzichten? Soll ich pleite gehen aus gesamtwirtschaftlichen Gründen? Hilft das vielleicht irgendwas, du Idiot, sagen die? Nein, ich bleib dabei, was ich entschieden habe. So ein Mist, ha? Die privaten Haushalte und die Unternehmen, beide haben für sich genommen, aus ihrer Logik heraus, Gewinnmaximierung, Nutzenmaximierung, total recht. Aber es hilft natürlich der Wirtschaft keinen Schritt weiter. Na, jetzt müssen wir doch einmal schauen. Ne? Kann uns vielleicht der Staat helfen? Das Wichtigste ist erst einmal, der Staat maximiert nicht den Nutzen und nicht den Gewinn. Also er ist jetzt weder pro Haushalte noch pro Unternehmen einseitig, sondern er ist pro Gemeinwesen. Er will also dieses Wohlfahrtsoptimum. Und er ist jetzt mit der Aufgabe konfrontiert, wie kann ich das denn hinkriegen? Und seine Diagnose ist, also bei den Unternehmen liegt ja noch was im Lager rum. Das ist dann der Fall, wenn zu wenig Nachfrage ist. Ich weiß auch genau, wie viel Nachfrage zu wenig ist, nämlich das, was hier an Ersparnis angeboten wird und keine Abnehmer findet. Ja, dann wäre es doch eigentlich nur logisch, wenn ich dann hergehe und sage, dann mache ich halt den Abnehmer von dieser Ersparnis. Ich starte, nehme einen Kredit auf. Und was mache ich dann damit? Das ist ja nicht damit getan, dass ich dann sage, okay, also nehme ich einen Kredit auf, die privaten Haushalte kriegen Zinsen für ihr Geld. Sondern das Kernproblem war ja, hier ist zu wenig Nachfrage. Also diesen Kredit, den muss ich hernehmen und muss damit die Staatsausgaben erhöhen. Muss mehr Nachfrage erzeugen. Also haben wir jetzt aus dieser ursprünglich zinslosen Ersparnis, die die privaten Haushalte zu bilden bereit waren, weil die Unternehmen nichts dafür zahlen, ist eine verzinste geworden, weil der Staat das Geld aufgenommen hat als Kredit und dafür Zinsen zahlt. Und er erhöht die Staatsausgaben um diesen Betrag und siehe da, plötzlich ist bei den Unternehmen nichts mehr übrig. Der Markt ist geräumt. Das heißt, wir haben ein Marktgleichgewicht, wir haben ein Wohlfahrtsmaximum erreicht durch die staatliche Intervention. Ohne die staatliche Intervention hätten wir es nicht erreicht. Da wären wir in eine Abwärtsspirale hineingekommen. Das ist also dieses Kernkonzept der Keynesianer.
Privatpersonen sparen ja zum Teil ihr Einkommen, zum Teil zinslos bzw. zinsmäßig. Warum? Beziehungsweise die Frage ist eigentlich, ich spare das ja nicht mein Leben lang aus. Also ich gebe es ja irgendwann mal wieder aus. Und ich spare es 40 Jahre lang und gebe es zum Beispiel mit 50 aus. Und es gibt jetzt zum Beispiel jetzt schon 50-Jährige, die es jetzt schon ausgeben. Dementsprechend sollte ja das Ersparte jederzeit ausgegeben werden.
Ja, also man rechnet damit, dass es immer wieder Phasen gibt, in denen dieses Ausgeben des Ersparten attraktiver ist und wo es unattraktiver ist. Aber wir müssen uns eins vor Augen halten, dieses Ausgeben erfolgt eigentlich immer mit dem Faktor Einkommen. Das heißt, wir denken weniger daran, dass jetzt das Kapital ausgegeben wird, sondern vielmehr die verdienten Zinsen. Und diese verdienten Zinsen, die müssen zuerst einmal zustande kommen. Also da brauche ich zuerst einmal eine Phase, in der dieses Kapital wirklich genommen wird, verwendet wird und aus dieser Verwendung heraus wird die Zinszahlung möglich. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal an den Staat denken, ja, der bindet ja dann dieses Kapital an sich während der Dauer seiner Kreditaufnahme und dann am Ende der Kreditaufnahme gibt er dieses Kapital wieder frei. Aber die Frage ist, was machen dann die privaten Haushalte? Sie können dann ihren Konsum erhöhen. Also sagen, ich verzehre das Kapital, dann ist das ein Anreiz für die Unternehmen, mehr zu produzieren. Ja? Wenn die Unternehmen nicht nachkommen mit dem Produzieren, da waren wir bis jetzt noch nicht so weit. Ja, an den Fall hat Keynes gedacht, dass es mal zu einer Übernachfrage kommen könnte. Und dann hat der Keynes sich was ganz Gemeines ausgedacht für diesen Fall, nämlich, dass er dann sagt, dann müssen wir halt mit einer Steuer Einkommen wegnehmen von den privaten Haushalten, ja, damit die dann nicht so viel ausgeben können. Und auf diese Art und Weise erreichen wir, dass wir die Übernachfrage bremsen. Also er hätte jetzt praktisch hier dann in diesem Faktor Einkommensstrom, hätte so ein Überdruckventil reingebaut zur Art. Ja, und wenn dann die Güternachfrage hier zu viel wird von allen Seiten, dann hätte er gesagt, okay, dann müssen wir hier was abzapfen und an den Staat geben. Und da ist natürlich der nächste, ja, das hilft uns ja nichts, wenn der Staat das wieder ausgibt, aber genau das wäre die Anforderung gewesen, die Keynes gestellt hätte an den Staat, er darf es nicht ausgeben. Er muss das sparen, auf die Seite legen, darfst dann verwenden, wenn eine konjunkturelle Notlage ist, dann kann er das nochmal als extra Raketenbooster nehmen für die Wirtschaftslage. Ansonsten muss er sich da raushalten. Also das ist so dieses Überdruckventil, wenn jetzt zu viel Nachfrageschub auf einmal auf den Markt käme. Also wir haben jetzt diese gesehene Reparatur von selber ist hier in diesem keynesianischen Modell nicht möglich. Und das scheitert vor allem daran, dass der Kapitalmarkt anders konstruiert ist, dass der weder einen Preismechanismus hat, noch es dieses Interesse der privaten Haushalte an der Rücknahme von Konsum gibt oder an der Rücknahme von Ersparten gibt und an der Erhöhung des Konsums. Ja, das sind zwei Elemente, die hier einfach nicht existieren. Und diese unterschiedlichen Annahmen führen also zum unterschiedlichen Ergebnis. Das ist auch etwas, das in der Wissenschaft sehr stark kritisiert wird immer an diesen Modellen. Egal, ob es jetzt diese alten Modelle sind, die wir uns anschauen, oder die Modelle jüngeren Datums sind, dass im Prinzip durch die Bedingungen, die aufgestellt werden für diese Märkte und so weiter, dass dadurch immer schon das Ergebnis klar ist, dass da eigentlich nichts anderes rauskommen kann, als wenn ich eben diese Kombination habe aus Preismechanismus und vollkommenem Markt, dann kommt raus Sayers Theorie. Wenn ich den Preismechanismus zerschieße, dann kommt raus, brauche Mengeneingriff. Ja, da gibt es keinen Zwischenweg, da gibt es keinen Wahlmechanismus oder sowas. Ja. Das ist wie schwanger, nicht schwanger, ja, da gibt es auch nicht halb schwanger. So, also, wir fassen jetzt mal zusammen, was der Staat zu tun hat. Der muss jetzt in die Mengen auf den Märkten eingreifen. Ja, da können Sie nicht mehr begnügen damit, dass er seine Sandburg außenrum baut. Ja, mit diesen Rahmenbedingungen und sowas, sondern er muss jetzt in der Sandburg drin mitspielen. Und das heißt, er muss also regulieren, eingreifen in die Menge. Und da habe ich ja gesagt, da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Er könnte auf der Angebotsseite eingreifen, er könnte auf der Nachfrageseite eingreifen. Die Angebotsseite, das ist mehr so die Geschichte der Marxisten, die sagen, da gehen wir hin. Wir enteignen die Unternehmen, wir machen das Angebot von staatlicher Seite. Und der Keynes sagt, bloß nicht, ja, kann man nichts Schlimmeres vorstellen, als dass irgendwelche Marxisten, Ideologen oder sowas anfangen, in der Wirtschaft rumzudoktern und zu sagen, was produzieren wir denn halt? Ja, also auf keinen Fall will er das haben. Und er sagt, ja, was bleibt dann? Man muss halt auf der Angebotsseite eingreifen, um dieses Gleichgewicht herzustellen. Und dieses Gleichgewicht auf der Nachfrageseite, ja, gehen wir schon selber durcheinander, auf der Nachfrageseite muss eingreifen. Das heißt, der Staat muss bereit sein, seine eigene Nachfrage nach Gütern mal höher zu setzen und mal niedriger zu setzen. Höher, niedriger, ja. Und in welchem Rhythmus muss er das machen? Nun, er muss das immer genau entgegenlaufend haben zur Konjunktur. Ja? Wenn also die Konjunktur nach unten geht, muss der Staat mit seinen Ausgaben nach oben gehen. Wenn die Konjunktur nach oben geht, muss der Staat mit seinen Ausgaben runtergehen. Und das nennt man antizyklische Wirtschaftspolitik. Der Zyklus, das ist diese Auf und Ab der Wirtschaft, und antizyklisch heißt, dass der Staat genau in die Gegenrichtung sich bewirkt. Wenn die Nachfrage von privaten Haushalten und Unternehmen nach unten geht, geht die vom Staat nach oben. Wenn die Nachfrage von privaten Haushalten und Staat nach oben geht, dann geht die, privaten Haushalten und Unternehmen nach oben geht, dann geht die vom Staat nach unten. Ja? Also der Staat verhält sich immer gegenteilig zur Summe aus Unternehmen und privaten Haushalten. Er sorgt sozusagen immer dafür, dass diese Überschüsse oder Unterschüsse auf dem Gütermarkt, dass die verschwinden, indem er sich selber entweder einschränkt oder expandiert. Also die Ordnungspolitik ist jetzt völlig zweitrangig geworden. Ja, wenn man will, dann kann man den noch betreiben, in Gottes Namen, für den Arbeitsmarkt, weil da ist sich der Keynes ja nicht so sicher, dass da kein Preismechanismus existiert. Aber auf dem Kapitalmarkt zum Beispiel Ordnungspolitik betreiben, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ja? Auto schmieren, das wo kein Motor hat oder so, ja, oder wo das Getriebe geklaut haben, aber lauter einen Motor drinnen lassen, was bringt denn das? Also, das sagt er, da lass die Finger davon, kümmere dich lieber darum, eine vernünftige Mengenpolitik zu machen. Naja, vernünftige Mengenpolitik ist ja das eine. Wir haben jetzt vorhin gesehen, das macht er über diese verzinste Ersparnis. Aber jetzt lasst uns doch mal nachdenken. Die privaten Haushalte sparen zu viel, wird sich das Problem nicht erledigen, wenn wir einfach hier die Einkommensteuer erhöhen. Dann hätten sie ja nicht mehr so viel Einkommen, das bei ihnen ankommt, und dann täten sie auch weniger sparen. Wäre ja auch eine Variante. Das probieren wir mal aus. So, schauen wir mal. Jetzt wird das ersetzt. Also bis jetzt haben wir unsere zusätzlichen Güternachfrage, das soll jetzt nicht so das Standardmenge sein an Güternachfrage, was da rauskommt, sondern nur das Zusätzliche, ja, dass man die fehlende Nachfrage hier bringt. Sagt er, bisher haben wir das ja hier durch diese zinslose Ersparnis, indem wir die an uns genommen haben und verzinst haben, weil wir da einen Kredit aufgenommen haben, haben wir das irgendwie geregelt. Aber Zinsen zahlen könnte man ja vielleicht auch vermeiden. Auf Steuern müssen wir keine Zinsen zahlen. Also, sagt der Staat, probieren wir das doch mal aus. Wir verlangen eine Steuer, geben das Geld aus und dann haben wir nur noch ein kleineres Einkommen, das weiterfließt an die privaten Haushalte. Naja, und was passiert dann bei den privaten Haushalten? Die haben jetzt ein geringeres Einkommen, das bei ihnen ankommt. Wir haben ja irgendwo was gesagt gehabt, von wegen der Konsum hängt ab vom gegenwärtigen Einkommen. Und jetzt kommt da weniger an. Ja, das heißt, die Konsequenz ist doch, dass sie auch weniger konsumieren. Oh, das wollt ihr aber gar nicht, oder, als Staat? Ich wollte doch gar nicht, dass sie weniger konsumieren. Ich wollte doch eigentlich, dass die gesamte Nachfrage steigen soll. Jetzt habe ich hier meine Steuer genommen und plötzlich fällt die Nachfrage von der privaten Sektor weiter. So ein Scheiß. Na, dann müssen wir halt die Steuern nochmal erhöhen vielleicht oder so, ja, oder wie auch immer. Plötzlich kommen wir hier in so einen Wettlauf, ja. Wie kann ich hier das kompensieren, was da immer weniger wird, indem ich mehr Steuern verlange? Immer mehr drehe ich die Steuerschraube an, um das noch irgendwie kompensieren zu können. Und zum Schluss wählen mich die Leute ab und sagen, scheiß auf den Staat, weil sie keinen Konsum mehr machen können. Und noch etwas Zweites müssen wir beachten. Wenn die privaten Haushalte weniger konsumieren, der Staat versucht es krampfhaft auszugleichen, aber es ist so ein bisschen wie das Wettrennen vom Hasen und vom Igel. Ja? Der Hase Staat sagt, ich kriege das schon in den Griff mit der Steuer. Die Igel privaten Haushalte sagen, nein, nein, wir sparen jetzt wieder, wir konsumieren jetzt wieder weniger, weil wir ja weniger Einkommen haben durch die höhere Steuer. Wenn jedes Wettrennen zwischen Hase und Igel stattfindet, dann wird es ja auch von den Unternehmen beobachtet. Was kriegen die für einen Eindruck über die Zukunftsaussichten auf ihren Märkten? Kriegen die den Eindruck, oh, der Staat regelt das so, das wird alles super? Oder kriegen die den Eindruck, was soll der Scheiß, da kannst du ja überhaupt nichts mehr planen? Wahrscheinlich Letzteres. Das heißt, hier steht auch zu erwarten, in einer realistischen Annahme, dass die Investitionen durch die Steuern weniger werden. Ja, das wäre die realistischere Variante. Und jetzt ist dann die Entscheidungsfrage, was ist jetzt besser? Dieses Mehr an staatlichen Ausgaben finanzieren über Steuern oder finanzieren über Kredit? Und da ist die Lösung relativ eindeutig, die uns der Keynes Vater vorlegt, nämlich das machen wir über die Kredite und nicht über die Steuern. Ja, er sagt schon, man muss auch Steuern nehmen, aber das ist sozusagen für den Grundaufwand des Staates. Das, was er zum Beispiel braucht, um eben innere und äußere Sicherheit gewährleisten zu können oder was, das ist dieser Grundaufwand. Und den sagt er, den muss er mit Steuern finanzieren. Ja, dafür nehmen wir keine Kredite auf, wo gehen wir denn da hin? Aber das, was sozusagen dieser konjunkturbedingte Extraaufwand ist, was abhängt von diesem Wirtschaftszyklen, das, sagt er, wenn wir da mehr Geld brauchen für mehr Ausgaben, das besorgen wir uns auf dem Kreditmarkt. Es sei denn, wir hätten schon was angespart als Staat. Das kann ja auch sein. Ja? Aber grundsätzlich besorgen wir uns das über den Kreditmarkt. Das ist also diese keynesianische Überlegung, dass wir besser dran sind, wenn wir das über Kredit finanzieren, solche Konjunkturpakete, als wenn wir das über Steuern finanzieren. Übrigens lässt sich das Ganze auch zurückdrehen. Ja? Man könnte sich überlegen, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich? Soll man hier mehr Ausgaben machen, um eine Wirtschaftskrise abzufedern? Oder soll man die Steuer senken und die privaten Haushalte konsumieren dann mehr? Naja, das Blöde ist halt, die privaten Haushalte, die konsumieren schon mehr. Aber nicht 100% von der Steuersenkung mehr, sondern ein kleiner Teil geht auch in die Ersparnisbildung. Und das kann blöd ins Auge gehen, wenn die plötzlich doch wieder zu viel sparen. Ja, weil wir sind ja gerade erst dabei, die Wirtschaft anzukurbeln. Wer sagt uns denn, dass die Unternehmen schon so sagen, so, ja, hier mit dem gesparten Geld, wir wollen mehr investieren. Niemand. Da ist es also wirklich besser, dass der Staat hergeht und sagt, wir machen auch keine Steuersenkung in der konjunkturellen Krise, sondern so diese Grundsteuern, die lassen wir ein, also nicht Grundsteuern im Sinne von Immobilien, sondern diese Basismenge an Steuern, die lassen wir gleich. Und die bleiben gleich in guten wie in schlechten Zeiten, diese Basissteuern. Und das, was wir zu regulieren haben, das regulieren wir auf der einen Seite über Kreditaufnahme. Ja, und dann ist natürlich die Frage, ja, wie ist jetzt das, wenn du jetzt die ganze Zeit Kredit aufnimmst für sowas? Das könnte ja irgendwann einmal zu viel werden. Und da sagt der Keynesianismus halt, da müssen wir mal genauer schauen. Wenn diese Kreditaufnahme erfolgt, dann erfolgt die ja für einen bestimmten Zweck. Dieser Zweck ist eindeutig definiert. Dieser Zweck ist, dass wir damit die Wirtschaft beheben. Dazu haben wir die Ausgaben ausgeweitet. Und das haben wir über Kredit finanziert. Dazu stehen wir. Aber wenn wir jetzt erfolgreich waren, wenn wir jetzt die Wirtschaft behebt haben, was machen wir denn dann? Ja, sagt der Keynes, das ist ganz einfach. Dann fährst du die Ausgaben wieder runter auf das normale Basisniveau. Ja. Und typischerweise ist ja dann so, wenn die Wirtschaft wieder besser läuft, dann gibt es auch sowieso darüber, dass du die Prozentsätze der Steuern gleich lässt, gibt es dann mehr nominale Steuerbeträge. Daraus kannst du A, dein laufendes Geschäft betreiben und B, die Tilgung machen von diesen alten Krediten. Ja, und wenn du die dann fertig getilgt hast, dann kannst du immer noch hergehen und was ansparen für die nächste konjunkturelle Krise. Also es ist eine Fehlinterpretation, wenn man sagen würde, Keynes ist derjenige, der den Staat in die Schulden treibt. Das ist nicht richtig. Sondern Keynes sagt, dass mit dieser Verschuldungsdauer, das ist ein endlicher Zeitraum. Nämlich der endet immer dann, wenn wir unser Ziel erreicht haben, die Wirtschaft zu stabilisieren. Und dann geht es in die andere Richtung, dann müssen die Kredite wieder nach unten. Ja? Und das wird umso leichter, als wir auf der einen Seite unsere Ausgaben reduzieren und auf der anderen Seite die Steuereinnahmen ansteigen. Da meldet sich jetzt natürlich der Maxl und sagt, hey, das war aber neulich irgendwie im Stadtrat in Ravensburg ganz anders. Da haben die gesagt, wir haben so und so viel mehr Einnahmen da, und dann haben sie gleich fünf gemeldet und haben gesagt, wofür geben wir das aus? Und alle waren sich einig, dass sie diese Mehreinnahmen sofort ausgeben. Tja, lieber Maxl, das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. In der Theorie müsst ihr mir sagen, das legen wir auf die hohe Kante für schlechte Zeiten, wie zum Beispiel jetzt in Corona. In der Praxis war das eine nette Ausgabenpolitik. Ja, da haben wir auch tatsächlich dann 3 Stimmen mehr dafür gekriegt. Such is life. Ja. Wobei, wir müssen immer vor Augen halten, ja, nicht, dass du mich da jetzt falsch verstehst, von wegen Politik, Kritik und so weiter und so fort. Warum macht die Politik das so? Die macht es deshalb so, weil wir als Wähler das so wollen. Ja, stellt euch doch mal folgende Situation vor. Ich weiß gar nicht, in Ravensburg existiert da immer noch dieses uralte Stadtbad, da diese komische Schwimmhalle. Glaub schon, oder? Da hinterm Klösterli irgendwo ist die da.
Ja, gibt's noch.
Gibt's noch. Gut, also, wir sind jetzt mal der Ravensburger Stadtrat, ja, und wir beschließen jetzt, wir haben jetzt momentan Corona-Krise, wir wollen was für die heimische Wirtschaft tun, wir reißen diesen alten Schuppen ab und bauen da ein super tolles Spaßbad hin mit allem für die Kinder, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen und die Rollatorfahrer, alles ist da. Und dann behebt sich die Ravensburger Wirtschaft, alle sagen, brav, gut, hab's es gemacht und so weiter und so fort. Und jetzt sagen wir, ja, also wir haben jetzt gesehen, Herr Stadtrat, wir waren jetzt erfolgreich, wir haben die Krise bewältigt, jetzt schließen wir das Stadtbad, das neue, und stellen das Personal aus, weil wir müssen ja jetzt ein bisschen auf die Bremse treten, dass das nicht zu viel wert ist, ja, und wir müssen auch diesen alten Kredit tilgen. Was wird dann die Ravensburger Bevölkerung zu uns sagen? Ja, ihr habt ja wohl einen Vogel. Ja? Also wir müssen immer wieder auch uns überlegen, wenn wir auf die Politiker deuten mit dem Finger, ja, da sind es mindestens 3 Finger, die auf uns selber zeigen als Wähler, dass wir was verkackt haben. Sieht man ja in den USA, oder? 70 Millionen Wähler wählen diesen Trottel noch. Nächste normalerweise mal, dass 10 Millionen schon zu früh sind für das, was der sich so geleistet hat. Aber vielleicht ist es auch nur eine europäische Perspektive. Also bitte nicht mehr von der Politik verlangen, als man auch von sich selber verlangen würde. Ja? Als man auch bereit wäre, am Stammtisch auszudiskutieren mit den anderen und zu sagen, jetzt hört's mal her, lass doch mal den Schmarrn sein. Ja? Ich habe mir da schon etliche Male total unbeliebt gemacht, wenn ich dann irgendwelche Leute, die gesagt haben, das und das und das müssen wir noch alles kriegen vom Staat, wo ich gesagt habe, okay, wie viel Prozent soll ich eure Steuern erhöhen? Na, da waren die gar nicht gut drauf. Die entdecken immer das Sparpotenzial bei anderen, nie bei sich. Okay, gehen wir mal wieder runter von der Subbox. Schauen wir mal auf diesen Kapitalmarkt und Keynesianismus nochmal genauer. Ja, hier habe ich nochmal das aufgeführt, wovon Sparen und Investition abhängt. Das ist also abhängig, das Sparen vom der Höhe des Einkommens. Das haben wir unten angetragen. Wir behaupten hier auch, dass wenn man ein ziemlich niedriges Einkommen hat, dass man dann gar nichts spart, sondern vielleicht im Gegenteil sogar darauf angewiesen ist, dass einem irgendjemand einen Zuschuss zur Lebenshaltung gibt, irgendeinen Sozialtransfer oder sowas. Und irgendwann setzt dann dieses Sparen ein, in Abhängigkeit vom Einkommen mit Beträgen größer Null. Alles gut soweit, aber wir haben diese Investitionsnachfrage. Und deren Höhe kann niedrig sein, wenn die Unternehmen pessimistisch sind, kann hoch sein, wenn die Unternehmen optimistisch sind, oder es kann nur eine mittlere Katastrophe sein, wenn sie irgendwo so dazwischen sind. Also diese Höhe der Investitionen, das ist etwas ganz Elementares, dass die in der richtigen Höhe sein muss, damit eines nicht auftritt möglichst, nämlich diese zinslose Ersparnisbildung. Und bis jetzt haben wir uns ja immer nur damit beschäftigt, wir rufen den Staat als Klempner und sagen, hey, da gibt's was zum Reparieren und nach Kindern mit dem Schraubenzieher und macht da, ja. Aber vielleicht gäbe es ja eine Möglichkeit, dass wir diesen Klempner gar nicht erst brauchen oder so. Ja, vielleicht gäbe es ja eine Möglichkeit dafür zu sorgen, dass diese Investitionen immer möglichst hoch sind. Das könnten wir hinbringen, wenn wir erreichen, dass die Unternehmen eine sehr positive Zukunftseinschätzung haben. Und daraus resultiert eine weitere Anforderung von Keynes an die Wirtschaftspolitik. Das eine ist eben dieser Reparaturbetrieb zu sein und das bitteschön mit Kredit und nicht mit Steuern und eben entsprechend die Güternachfrage zu ändern. Und das zweite ist aber, dass der Staat für Optimismus zu sorgen hat. Ja? Beeinflussung der Zukunftserwartungen der Unternehmen durch Massenpsychologie. Das Ziel ist, mehr Optimismus zu erzeugen, weil das sorgt dafür, dass sie eine höhere Investitionsneigung haben und dass dieses Problem hier mit zu viel Ersparnis, dass das möglichst gar nicht auftaucht. Deswegen muss eigentlich der Wirtschaftsminister immer ein richtiger Sonnenschein und Wonneproppen sein, ja, und immer Optimismus ausstrahlen, auch in der finstersten Krise. Das müsst jetzt ihr sagen, ob das der Altmaier kommt. Ich persönlich denke, dass wie ist er nochmal, dieser Freiherr von und zu Gutenberg, ja, den habt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr erlebt als aktiven Politiker, aber der war wirklich begnadet in der Hinsicht, ja, der kannte am Eskimo einen Kühlschrankverkäufer, obwohl das ist jetzt auch keine Kunst mehr mit dem Klimawandel, aber so ungefähr müsst ihr euch den vorstellen, ja. Und das ist etwas, das man immer sehen muss, auch wenn man mal sagt, ah, dieser Wirtschaftsminister, was der jetzt schon wieder sagt, so gut ist doch die Lage gar nicht. Ja, völlig falsch, das so zu sehen. Ja, er muss dafür sorgen, dass die Leute an eine sonnige Zukunft glauben. Ja, er darf sie nicht als Totenredner der Wirtschaft betätigen. Das wäre völlig falsch. Ja, er hat seinen Beruf verfehlt. Irgendwann war das mal so, gab es irgendeinen SPD-Wirtschaftsminister, der gesagt hat, die Lage ist total scheiße. Ja. Da haben ihn dann 5 Kollegen erst einmal gescheit in den Hintern getreten und gesagt, bist du so blöd oder tust du nur so, dass du nicht weißt, was du jetzt da eigentlich sagen musst. Ja. Kein Bier, sondern Wasser. Nicht, dass er meint, ich reg mich jetzt so richtig in Wirtshauslaune hier. Also bei fehlender Nachfrage wird die staatliche Güternachfrage ausgeweitet. Diese Finanzierung erfolgt entweder durch das Auflösen von Rücklagen des Staates oder durch Kreditaufnahme. Und dann muss aber noch etwas dazu kommen, nämlich diese Massenpsychologie. So, wenn jetzt die Wirtschaft belebt ist, wenn es also funktioniert hat, dann müssen wir unsere staatliche Nachfrage wieder runterfahren. Wir müssen die alten Kredite mit Haushaltsüberschüssen tilgen. Und wenn wir dann immer noch nicht wissen, wohin mit dem Geld, dann bauen wir halt solche Rücklagen auf, wie wir sie vorher genommen hätten. So, angenommen, wir waren viel zu erfolgreich. Ja, also wir haben schon diesen Schritt 2 hinter uns mit dem Zurückfahren der Ausgaben und der Kredittilgung und den Rücklagen. Und jetzt boomt die Wirtschaft immer noch ohne Ende. Was machen wir dann? Die staatliche Nachfrage belassen wir auf einem niedrigen Niveau und wir legen weiterhin die Zuschüsse an. Und wir führen eine Sondersteuer ein, um die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte zu reduzieren, damit sie weniger konsumieren. Und vielleicht auch wegen diesem weniger Konsum, die Unternehmen sagen, da brauchen wir auch nicht so viel investieren. Das heißt, wir schöpfen hier Kaufkraft ab mit dem Ziel, die Nachfrage zu reduzieren, wenn es wirklich zu hoch ist, die Nachfrage. Ja, nicht bei hoher Nachfrage, sondern bei zu hoher Nachfrage. Ja, vielleicht mache ich das mal irgendwie in Rot und unterstrichen oder so, dass das auffällt. Ja, bei zu hoher Nachfrage machen wir das. Wenn es uns jetzt gelingt, diese zu hohe Nachfrage in den Griff zu kriegen, dann schafft man diese Sondersteuer wieder ab. Bitte aufpassen, ja? Hier steht nirgendwo etwas von irgendwelchen Steuersenkungen. Und das ist Absicht. Ja, weil, wie gesagt, diese Steuersenkungen aufgesplittet würden voraussichtlich von den privaten Haushalten in einen Teil, den sie konsumieren, das ist okay. Aber was nicht okay ist, ist der andere Teil, wo sie ihre Ersparnis nochmal erhöhen. Denn das Problem, warum wir überhaupt tätig werden mussten als Staat, war ja, dass von vornherein schon zu viel Ersparnis da war. So, jetzt schauen wir uns diese antizyklische Wirtschaftspolitik nochmal an. Ich habe jetzt hier mal das Bruttoinlandsprodukt vertikal und die Zeit horizontal. Und dann sehen wir, am Anfang steigt also das Bruttoinlandsprodukt ganz stark, dann schwächt sich das ab, es stagniert fast, dieses Wachstum des Bruttoinlandsproduktes. Und dann nimmt es wieder zu, das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes, bis wir so wieder so ein maximales Wachstum haben und dann das wieder abnehmen und so weiter und so fort. Das ist also so ein Konjunkturzyklus. Das heißt also nicht unbedingt, dass unsere Wirtschaft schrumpft irgendwann. Sondern es heißt nur, dass die mal schneller und mal langsamer wächst. Das mal langsamer kann hingehen in Richtung Schrumpfen. Das ist möglich. Ja, in diesem Jahr, wisst ihr ja, rechnen wir mit etwa 6% Minus. Aber das muss nicht so sein. Eine Abschwankung muss nicht so aussehen, dass wir tatsächlich ein Schrumpfen in die Wirtschaft haben, sondern wir haben zunächst nur mal ein schrumpfendes Wachstum. Also die Zuwächse werden weniger. Das sehen wir da unten, diese Wachstumsrate, dass die eben mal hoch ist, dann niedrig und dann wieder hoch. Jetzt hat er ins Negative zeichnen können, geht auch, aber ich habe es bewusst jetzt mal nur im Positiven gelassen. So, das Ziel, das die Wirtschaft hat, ist ein, das die Wirtschaftspolitik hat, ist ein gleichmäßiges Wachstum. Wie heißt so schön im Gesetz, ein angemessenes und stetiges Wirtschaftswachstum ist das Ziel. So, und damit, da ist natürlich die Frage, was ist stetig, okay, das wissen wir, dass wir halt nicht so dieses Auf und Ab haben, sondern möglichst so diese blaue Linie, das wäre also stetig. Aber was ist angemessen? Ja, wie steil ist angemessen? Das ist zunächst einmal offen, lässt sich nur darüber beantworten, da reden wir dann im fünften Semester ausführlicher drüber, lässt sich nur darüber beantworten, dass man Vollbeschäftigung haben will. Und damit ist also das angemessene Wirtschaftswachstum das, das hilft, Arbeitslosigkeit so weit zu reduzieren, dass man Vollbeschäftigung hat. Und wenn sie dann da ist, dass man so viel Wachstum hat, dass die Vollbeschäftigung bleibt. Das ist also dieses angemessene Wirtschaftswachstum. Ja, was muss man dann machen? Ja? Im beginnenden Abschwung, da damals zuerst einmal unsere komische Boomsteuer abschaffen. dann wird das Wachstum schwächer, ja, dann gehe ich her und sage, okay, jetzt müssen wir mal ganz langsam umschalten auf mehr Staatsausgaben, Auflösung der Rücklagen und gegebenenfalls auch noch zusätzlich Kredit aufnehmen. Dann schaffen wir die Trendwende, die Wachstumsraten nehmen wieder zu. Wir versuchen hier dann unsere Nachfrage zurückzunehmen, oder wir versuchen es nicht, nur wir tun es. Und wir beginnen, die Kredite, die wir hier in der Phase 1 aufgenommen haben, wieder zurückzuzahlen. Ja, und dann in Phase 3, da sind wir also weiterhin im Tilgen, aber vielleicht müssen wir auch noch diesen Boom hier vermeiden, indem wir da kurzzeitig eine Sondersteuer einführen, eine Zusatzsteuer, um hier Kaufkraft abzuschöpfen. Das ist also dieses Antizyklische in dieser keynesianischen Konjunkturpolitik. In der klassischen Politik brauche ich das nicht. Da regeln das die Märkte von selber. Ja, da muss ich nur schauen, dass ausreichend Schmiermittel da ist. Dann passiert das Ganze von selber ratzfatz. Und ich muss mich da gar nicht einmischen. So, jetzt schauen wir nochmal mit diesem Aufteilen Konsumersparnis. Wir haben hier unsere Kiste mit allen Produkten und wir wissen ja, die Größe von der Gütermenge oder der Wert von der Gütermenge ist gleich dem Wert von der Einkommenshöhe. Also das haben wir hier mit diesem Dreieck da angedeutet, das gleichseitig ist. Und Entschuldigung, dann habe ich in einem nächsten Schritt eben diese Aufteilung. Ich habe einmal diese Investitionsneigung der Unternehmen, die kann hoch sein, die kann niedrig sein. Und ich habe zum Zweiten diese Ersparnis der Haushalte bei niedrigem Einkommen, also beim Einkommen, das irgendwo hier ist, ja, da ist das negativ und dann wird es irgendwann positiv und dann gibt es da diese Schnittmenge. So, und jetzt kommt etwas dazu, nämlich in der Höhe, in der die Unternehmen von uns einen Kredit abnehmen, haben wir einen Verdienst von Zinsen für die Kredite. Das ist also unsere verzinste Ersparnis. Aber die Gesamtersparnis ist ja bei einem Einkommen in dieser Größe hier viel höher. Also ist der Rest, solange der Staat nicht eingreift, eine unverzinste Ersparnis. Und diese unverzinste Ersparnis, die hat auch einen Namen. Und zwar heißt der Name Spekulationskasse. Spekulation ist immer eine Wette auf irgendein Ereignis in der Zukunft. Und hier wird gewettet darauf, dass die Unternehmen in der Zukunft mehr Zinsen zahlen, weil sie mehr investieren wollen. Das ist die Wette, die hier abgeschlossen wird. Wenn die Wette aufgeht, wenn die Unternehmen mehr investieren, ja, dann verschiebt sich hier das rüber und wir haben dann die Situation, dass tatsächlich die, das ist jetzt blöd, weil die Achse mitgegangen ist, nicht bloß der grüne Poppel, das wäre eigentlich der einzige, der hier mitgehen soll, ja, dann wird alles zur verzinsten Ersparnis. Ja, wenn die Unternehmen mehr investieren wollen, wenn nicht, dann bleibt es leider dabei, dass die da dass es hier eine so lange bis der Staat eingreift, eine unverzinste Ersparnis gibt. Ja, und dann gibt es noch eine kleine Besonderheit, nämlich die privaten Haushalte planen grundsätzlich ihren Konsum. Ja, sie sehen das Einkommen und dann planen sie, wie viel sie verkonsumieren wollen. Aber wie heißt es immer so schön, erzähl Gott von deinen Plänen und er wird sich zu Tode lachen. Das heißt, jemand, der gut plant, plant mit einem Puffer. Das müsst ihr euch so vorstellen. Ja? Ihr geht's jetzt da, wo ihr gerade daheim seid, durch die Geschäfte und ihr seht plötzlich, boah, ey, da ist ein Sonderangebot, das ist ja klasse. Das könnte ich doch als Weihnachtsgeschenk irgendjemandem verehren und so weiter. Und dann seid ihr schon dabei, die Tür aufzumachen, ja, und durch euren Mundlatz durchzusprechen und dann fällt euch, scheiße, ich hab ja gar kein Geld dafür. Was für ein Ärgernis. Du siehst etwas, du willst es konsumieren und du hast keine Kohle dafür. Da sagt Keynes, dass dir sowas nicht passiert, solltest du eigentlich eine Vorsichtskasse einplanen, also eine Reserve einplanen, die du nicht ganz fest für Konsum festgelegt hast, sondern du sagst, ja, das wäre vielleicht, wenn ich was Gutes sehe, werde ich das dafür verwenden. Und noch einen anderen Grund gibt es für die Vorsichtskasse. Was wäre die größte Katastrophe im Haushalt eurer Eltern? Wenn die Waschmaschine kaputt geht. Fragt es einmal. Ja, sie werden es euch bestätigen. Und wenn sowas passiert und du hast keine Kohle, um eine neue zu beschaffen, ja, hört sich gut. Die Vorsichtskasse dient also auch dazu, um solche Reparaturen, Ersatzbeschaffungen und sowas abwickeln zu können. Das ist also so ein Element, das Janusgesichtig ist, ja, das zwei Gesichter hat, so wie der Januar, ja, der zurückschaut ins alte Jahr und vorausschaut ins neue Jahr, daher kommt es mit diesem Janus und Januar. Einerseits ist die Vorsichtskasse möglicher Konsum. Wenn aber jetzt weder tolle Schnäppchen vorbeikommen, noch habe ich jetzt irgendwie Ersatzbedarf oder Reparatur, dann ist diese Vorsichtskasse eine zinslose Ersparnis. Und das heißt, die maximale zinslose Ersparnis wäre die Summe aus Spekulationskasse und Vorsichtskasse. Damit muss der Staat rechnen. Die Hoffnung, die er natürlich hat, ist, dass er auf jeden Fall mal die komplette Spekulationskasse erwischt. Und nur im nötigen Maße diese Vorsichtskasse. Ja, weil das wäre ja blöd, wenn der Staat jetzt da diese komplette Vorsichtskasse abräumt und dann brauchen die tatsächlich Geld für irgendeine Ersatzbeschaffung. Also der Staat soll auf jeden Fall mal dafür sorgen, dass die Spekulationskasse gegen Null tendiert, weil das nämlich bedeuten würde, die Existenz von Spekulationskasse, dass auch restliche Lagerbestände existieren. Und er soll dafür sorgen, dass die Vorsichtskasse auf das Minimum reduziert ist. Wenn er das schafft, wenn er das hinbringt, dann läuft die Wirtschaft wie geschmiert. Besser könnte es gar nicht sein.